Ahmet Toprak, Sie sind Professor für Erziehungswissenschaft an der Fachhochschule Dortmund. Mit Ihren Büchern, da sorgen Sie regelmäßig für Gesprächsstoff. Die haben relativ provokante Titel. Das schwache Geschlecht, die türkischen Männer oder auch Alis werden Professor, vom Gastarbeiterkind zum Hochschullehrer und jetzt aktuell muslimisch-männlich desintegriert, was bei der Erziehung muslimischer Jungen schiefläuft. Sie verbinden in ihren Büchern ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse auch immer gerne mit ihrer persönlichen Karriere vom Einwandererkind aus der türkischen Provinz zum deutschen Hochschulprofessor. Corona-bedingt halten wir jetzt rund 350 Kilometer Abstand. Sie im Studio in Dortmund, ich hier in Baden-Baden. Wir hatten uns für das Gespräch aber eigentlich bei Ihnen zu Hause verabredet. Sie wohnen nämlich in einem großen Haus in einer guten Dortmunder Wohngegend. Stehen Sie da morgens im Wohnzimmer mit einer Tasse Kaffee in der Hand, schauen aus dem Fenster und denken, ja, ich hab's geschafft?
Ehrlich gesagt, darüber denke ich gar nicht nach. Für mich spielen solche Sachen überhaupt keine Rolle. Ich wollte eigentlich, als ich noch auf der Hauptschule war, keine Ahnung warum, unbedingt studieren. Also das Ziel, an einer Hochschule oder Universität studieren zu wollen, war bei mir sehr früh geprägt. Und ob ich am Ende dadurch gut Geld verdiene oder hohen Status habe, spielt bei mir überhaupt keine Rolle. Das sind die Nebenwirkungen, die dann man hat. Aber mein Ziel war niemals reich werden, sonst hätte ich nicht Hochschullehrer werden sollen.
Die Nebenwirkungen sind ein gewisses Sozialprestige. Drehen Sie sich dann mittlerweile ganz automatisch um, wenn jemand auf dem Unigang ruft, Herr Professor?
Das will ich auch gar nicht. Also die Studenten fragen mich auch manchmal, wie ich dann angesprochen werden soll. Ich sage, mein Name ist Toprak. Mit manchen duze ich mich sogar. Also auf solche Sachen lege ich auch keinen Wert. Ich fahre auch mit dem Fahrrad an die Hochschule.
Ein Damenrad mit Korb, habe ich gelesen.
Ja, hat praktische Dinge, weil da meine Tasche gut drauf passt. Ich manchmal, damit ich einkaufen gehe. Ziel ist es ja, von A nach B zu kommen. Der Grund für Damenfahrrad besteht darin, dass ich dann ein bisschen vorsichtig bin beim Fahren. Und wenn ich dann Gefahren sehe, dass ich von dem Fahrrad gut abspringen kann. Vor einigen Jahren wurden mir die Bremsen abgekoppelt und ich konnte nicht bremsen, dann konnte ich dann gut abspringen. Das ist der Hintergrund. Okay. Mit dem Damenfahrrad kann man besser abspringen und das Fahrrad kann Schrott werden, dann bist du gerettet. Das ist der Hintergrund.
Sie leben also auch als Hochschulprofessor auf dem Rad relativ gefährlich, höre ich daraus. Meine Fragen zielten aber auch dahingehend ab. Sie wurden ja an der Universität als jemand, der auch ganz offensichtlich eine türkische Herkunft hat, für alles Mögliche gehalten, nur nicht für einen Professor, also beispielsweise für den Hausmeister oder einen Studenten lange?
Das fand ich als Student zu gelten, fand ich eher nett, weil man ja noch als jung geschätzt wird. Man kann in diese Richtung deuten. Man kann aber auch in diese Richtung deuten, dass Türkeistämmige nicht Professor werden können. Aber ich habe eher die positive Seite hervorgehoben. Aber vor einigen Jahren, da war ich sogar noch, ich glaube, das war vor 2 oder 3 Jahren, da war ich noch Dekan und ein Kollege, der ist Professor in der Fakultät Architektur, der hat mich angesprochen in der Cafeteria und hat gesagt, ja, ich sehe Sie sehr oft hier, sind Sie ein Student von uns? Und das fand ich schon deplatziert, weil ich auch mit Kollegen unterwegs war. Und dann habe ich gesagt, lieber Kollege, ich bin nicht Student, sondern der Dekan der Fakultät. Und da war wichtig, dass ich der Dekan der Fakultät bin, weil dass er mich dann in dieser Form ansprach, war schon ein bisschen deplatziert.
Was würden Sie sagen, ist es denn immer noch so ungewöhnlich in Deutschland, dass ein Uni-Professor türkische Herkunft hat?
Unterschiedlich. Also innerhalb der Fakultät, bei uns im Fachbereich, ist es überhaupt kein Thema mehr. Aber ich glaube, extern, wenn man draußen auf der Straße ist und dann nach dem Beruf gefragt wird, ich sage auch nicht, dass ich Professor bin, sondern ich sage, dass ich Hochschullehrer bin, dann gibt es Irritationen. Und wenn ich sage, ich arbeite an der Hochschule, dann kommt keiner auf den Professor, sondern die denken immer, der ist an der Hochschule vielleicht Lehrbeauftragter oder in der Verwaltung, solche Sachen. Aber so, dass jemand dann an der Hochschule türkeistämmig ist und dann Professor ist und dann jahrelang, 6 Jahre lang die Fakultät leitet oder geleitet hat, kommt eher befremdlich bei einigen. Nicht bei allen, aber doch bei einigen.
Würden Sie sich dann als klassischen Bildungsaufsteiger bezeichnen? Wie finden Sie den Begriff?
Bildungsaufsteiger ist in der Tat bei mir zutreffend. Soziologisch ist ja auch korrekt der Begriff, weil in unserer Familie gab es keine sogenannte Bildungstradition. Wenn Sie die Bücher erwähnt haben, wie zum Beispiel auch Alles werden Professor, da wird auch deutlich, dass meine Eltern keine sogenannte vorgeprägte Bildung hatten. Meine Mutter war bis zu ihrem Tod 2016 auch Analphabet und mein Vater Autodidakt und mein Bruder, der Dritte, wir sind sechs Geschwister, der Dritte aus der Reihe, als Erster hat angefangen zu studieren und da fing es an und deshalb kann ich mit dem Begriff sehr gut mich anfreunden, richtig klassischer Bildungsaufsteiger, weil in der Familientradition bin ich der Dritte quasi, der überhaupt studiert hat.
Jetzt beschäftigen Sie sich umgekehrt aber auch sehr viel mit den sogenannten Bildungsverlierern im deutschen Schulsystem. Aktuell machen Sie da die muslimischen Jungs aus. Ich hatte Ihren aktuellen Titel erwähnt, muslimisch-männlich desintegriert. Warum sind diese Jungs die Verlierer Ihrer Ansicht nach?
Der Titel hat schon ein bisschen, vielleicht auch zu Recht, auch Kritik geerntet.
Darauf werden wir auch noch zu sprechen kommen, ja.
Und der Hauptgrund für den Titel war ja eigentlich nicht von mir, sondern von der PISA-Studie aus dem Jahre 2016. Die PISA-Studie macht ja, wie Sie wissen, in regelmäßigen Abständen neue Studien, gibt sie heraus. Internationale Bildungsstudien nennen sich auch, das heißt Länder werden miteinander verglichen. Wie sind die Erfolgschancen oder Lese- und Mathekompetenzen der Neuntklässler, ne, 15-Jährige. Und das wird ja regelmäßig durchgeführt. Die Studien sind bekannt. Und in der letzten oder in der vorletzten war das quasi, das war es im Jahre 2016, haben die Bildungsforscher den neuen Bildungsverlierer so benannt, dass sie muslimisch sind, aus einer Großstadt aus Westdeutschland stammen und dann männlich sind. Und das war der Hintergrund. Warum dieser Dreiklang? Weil noch im Ende der 60er Jahren waren die Bildungsverlierer weiblich, katholisch und aus dem Lande. Und ich vermute, dass die Bildungsforscher genau diesen Dreiklang aus den 60er Jahren umgewandelt haben und den neuen Bildungsverlierer ausgemacht haben. Und für mich war eher die spannende Sache, warum die Jungs und zum Beispiel nicht die Mädchen. Die Mädchen.
Warum? Also genau. Warum erstmal die Jungs?
Mhm. Ich wusste es einigermaßen, aber ich hatte eine These und ich arbeite ja seit 1998 oder 97 quasi mit dieser Zielgruppe. Ich habe Anti-Gewalt-Trainings durchgeführt, ich habe mit Jungs praktisch gearbeitet, 10 Jahre und dann nochmal auch wissenschaftlich und ich habe ausgemacht, dass Jungen vor allem in konservativen Milieus anders erzogen werden. Das heißt, die Jungs dürfen im Vergleich zu Mädchen sich mehr Fehler erlauben. Sie dürfen auch mehr über die Stränge schlagen. Also sie haben einerseits viele Freiheiten, was den Mädchen nicht immer gewährt wird. Und auf der anderen Seite gibt es an die Jungen auch große Anforderungen. Das heißt, sie dürfen Fehler machen, sie dürfen nach außen orientiert sein, müssen auch nicht so unbedingt ordentlich sein. Fehler werden auch verziehen auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite starke Anforderungen, soll später für die Familie sorgen, Familie organisieren, Ernährer der Familie sein, das sind so die klassischen Rollen, die man erfüllen soll.
Es gibt dieses Schlagwort vom kleinen Prinzen, der herangezogen wird. Ist das für Sie zutreffend so in die Richtung?
In bestimmten Milieus trifft das in der Tat so, nur eins muss man klar und deutlich sagen, die Eltern machen das ja nicht in der Absicht, dass es dem Kind schlecht geht, sondern im Gegenteil, sie haben das Gefühl, ich tue meinem Kind was Gutes und das ist genau der Knackpunkt, weil er hat ja eh schwer, er soll später ja so viele Dinge erledigen und die Anforderung ist den Eltern auch bewusst, deshalb denken sie auch, dann soll er in der Kindheit und in der Jugend dann ein bisschen besser haben. Das ist so der Hintergrund, der Hintergedanke, ob das pädagogisch sinnvoll ist, wie wir als Pädagogen wissen, das ist nicht immer gut für das Kind, aber wenn die Eltern das wüssten, hätten sie es auch anders gemacht. Das ist genau der Knackpunkt, dass man auch die Eltern so ein bisschen, die Motive der Eltern ein bisschen versteht. Und wenn man das verstehen möchte, warum die Jungs so sind, muss man auch sich natürlich die Mädchen sich anschauen, dann kann man das vielleicht besser verstehen. Mädchen sollen Sachen schnell erledigen. Die Anforderungen an die Mädchen sind sehr streng und den Mädchen wird auch wenig verziehen. Die sollen auch schnell erledigen. Fehler werden auch reglementiert, weil die Mädchen sollen später eine gute Hausfrau und Mutter sein. Das ist so der Gedanke. Und die soll auch zielgerichtet arbeiten. Und genau diese zwei Attribute an die Jungen und an Mädchen trägt dazu bei, dass das Mädchen unbewusst auf den Schulalltag gut vorbereitet wird und der Junge auf den Schulalltag schlecht vorbereitet wird, weil genau die Dinge, die an das Mädchen herangetragen werden, erwarten auch unsere Lehrkräfte zum Beispiel. Ordentlich sein, schnell arbeiten, zielgerichtet arbeiten, termingerecht arbeiten. Das sind Dinge, die auch die Lehrkräfte möchten und die Mädchen erlernen das im Elternhaus wegen einer anderen Motivation, aber das kommt den Mädchen zugute. Und was den Mädchen noch zugute kommt, weil sie so stark reglementiert wird, versuchen die Mädchen über den Bildungsaufstieg sich mehr Freiheiten zu erkämpfen. Das trägt dazu bei, dass sie öfters Abitur machen.
Das heißt aber, Ihr besonderer Ansatz auch als Erziehungswissenschaftler ist jetzt ganz dezidiert, ganz genau auf die Rolle der Eltern zu gucken. Also diese Schiene Bildungsverlierer, Bildungsgewinner, der ist bei Ihnen sozusagen nicht erst in der Schule, sondern dann schon im Elternhaus angelegt.
Jeder weiß ganz genau, das wissen wir aus vielen Untersuchungen, dass die ersten 6, 7, 8 Jahre in der Erziehung sehr, sehr wichtig sind, auch beim Erlernen bestimmter Dinge. Da werden die zentralen Dinge schon festgelegt und das ist genau das Hauptproblem. Bei bildungsbenachteiligten Milieus werden diese, vor allem diese ersten 6 Jahre, unbewusst vernachlässigt.
Aber was für zentrale Dinge, was wird da angelegt?
Wie zum Beispiel kognitive Dinge, dass man den Kindern die Sachen erklärt und erzählt, wie das ist, dass man zum Beispiel nicht in dieser Kindersprache redet, sondern einfach normal redet, dass man zum Beispiel sagt, Hund ist Hund und nicht wow, wow, so Dinge, die man normalerweise wissen müsste und eigentlich mit den Kindern so redet, wie auch Kinder verstehen und nicht diese Verniedlichungen und die Kinder fördern, dass die schnell selbstständig werden, dass man den Kindern die Schere in die Hand gibt, dass sie selbstständig die Sachen schneiden können, ein Messer in die Hand gibt, dass sie vielleicht auch mal selber das schneiden können. Natürlich muss man das beobachten, aber viele Kinder kommen in die Schule, können nicht mal die Schleife etc. etc. Das sind so Dinge, die man dann sehr früh angehen kann und das wird in benachteiligten Milieus in der Tat nicht so gefördert. Nicht bewusst, eher unbewusst und die Kinder werden sehr lange, vor allem bei türkeistämmigen Familien, vor allem die Jungs, sehr lange als, ach, das kann er nicht, das ist nicht schlimm, das kann er später erlernen. Das ist in der Tat bei benachteiligten türkeistämmigen Milieus sehr prägnant.
Und könnte man aber umgekehrt nicht auch sagen, nach dem, was Sie jetzt als Unterschiede zwischen der Erziehung von Jungs und von Mädchen ausgemacht haben, das trifft ja nicht nur bei weitem nicht nur auf muslimische Familien zu. Also es gibt diese klassische Unterteilung schon bei der Kleidung, rosa und blau. Die Jungs sollen irgendwie raufen und am höchsten auf den Baum klettern, die Mädchen am liebsten gar nicht, damit ihnen nichts passiert. Also so diese Anlage, die Frau ist ein bisschen vernünftiger, hält sich zurück und der Junge so ein kleiner Draufgänger, dem man auch mal was durchgehen lässt, die ist doch ziemlich weit verbreitet. Also was für einen Unterschied machen Sie da noch aus? Wo kommt da dieses Muslimisch ins Spiel?
Wir wissen natürlich, dass wenn die Kinder auf die Welt kommen, werden die, wir sagen ja dazu einmal das Geschlecht im Englischen sagt man dazu ja Sex, also das heißt männlich, weiblich. Das ist das Biologische. Wir wissen aber auch, das andere ist ja das soziale Geschlecht. Das heißt, dass wir aus den Mädchen und Jungen aufgrund der Zuschreibung ja machen. Ne? Das haben Sie ja so schön so erwähnt, je nach Farben. Warum müssen die Jungs blau und die Mädchen rosa tragen? Also das ist das soziale Geschlecht. Das ist ja von uns gemacht und das ist nicht nur in der Werbung so, das ist auch zum Beispiel auch natürlich auch in den Verhaltensweisen so. Das ist in der Tat so, aber bei männlichen muslimischen Migranten ist es nochmal diese Prägnanz, also diese Differenzierung nochmal markanter als zum Beispiel, also bei Deutschen sage ich immer, man versucht auf Gleichberechtigung zu machen, aber es ist nicht gleichberechtigt, sage ich mal jetzt ganz platt. Man nimmt an, es ist gleichberechtigt, aber trotzdem bei der Verhaltensweise setzt sich das Patriarchat durch und bei konservativen muslimischen Familien sagt er, wir sind nicht gleich. Ich glaube, genau das ist der Unterschied und ich finde ehrlich gesagt das andere ehrlicher. Und das macht die Sache nochmal aus. Ob das muslimisch ist oder nicht muslimisch ist, das ist genau das, was ich eben gesagt habe, was Sie auch dann vielleicht damit sagen möchten, warum dieser Titel muslimisch. Dazu haben wir auch mit dem Verlag lange diskutiert, warum dieser muslimisch, das lehnt sich in der Tat an diese PISA-Studie, das ist auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite wollten wir auch die Herkunftsgebiete der Migranten festhalten. Das heißt Ägypter, Türkei, stämmige Kurden etc. Wie konnten wir die beiden als Klammer nutzen und da haben wir den Begriff gewählt und wie gesagt, und dann wegen der PISA-Studie.
Jetzt leben rund 3 Millionen, fast 3 Millionen, nicht ganz, Menschen türkischer Herkunft in Deutschland. Es sind ungefähr 4 Millionen Muslime in Deutschland insgesamt. Was würden Sie denn sagen, auf wie viele trifft dieses Phänomen zu, was Sie beschreiben?
Also laut der Daten des Bundesinnenministeriums haben wir 4,8 Millionen Muslime in Deutschland und ob dort dann auch noch die Zuzüge aus Syrien ist nicht ganz hundertprozentig drauf angerechnet worden. Und Sie haben es gesagt, wir haben knapp 3 Millionen Türkeistämmige, also insgesamt 4,8. Also Ich sage Folgendes, und das sagen auch wissenschaftliche Untersuchungen, ein Drittel bis zwei Fünftel, also 33% bis 40% der Migranten aus muslimisch geprägten Ländern werden konservativ bleiben. Das ist, belegen die Daten. Natürlich gibt es auch dort Wertewandel, aber ein bestimmter Anteil wird auch dann sich aus der Gesellschaft mehr oder weniger rausnehmen und dann bestimmte Werte und Normen vertreten, die wir vielleicht dann als überholt denken. Und genau um diese Gruppe geht es, die dann natürlich immer noch diese Geschlechterrollen gutheißen. Ich sehe das ehrlich gesagt auch nicht immer negativ, weil traditionelle Geschlechterrollen können auch als Halt in der Familie dienen. Ob sie gut oder schlecht sind, das überlasse ich den anderen. Nicht alles, was dort läuft, muss negativ sein. Wir bewerten sie als negativ und für viele Eltern ist es vielleicht eine Orientierung, weil sie diese Werte und Normen kennen und die neuen Werte und Normen vielleicht sie überfordern. Das kann man auch so sehen. Man muss nicht immer, wenn jemand an alte Werte und Normen festhält, heißt das, dass sie immer schlecht sind. Im Gegenteil, vielleicht meinen sie auch gut, weil sie nichts anderes kennen. Haben sie vielleicht damit keine Erfahrung gemacht und deshalb ist es vielleicht so, dass sie dann an diesen alten Werte und Normen festhalten.
Wenn wir jetzt nochmal einen Sprung in Ihre Kindheit machen, war der junge Ahmet Toprak muslimisch, männlich desintegriert?
Also wir sind sowieso nicht muslimisch. Wir gehören der Minderheit Aleviten und wir sind auch noch die Minderheit Kurden. Und kurdisch sein, alevitisch sein, also zwei Dinge, die eigentlich in der Türkei sehr schwierig sind in der Kombination. Sie wissen ja, dass beide Minderheiten in der Türkei in dieser oder jener Form immer wieder unterdrückt wurden. Und wenn man die Kombination und kurdisch und alevitisch hatte, dann war es dann umso schwieriger. Und deshalb waren wir vielleicht als in der Familie auch so ein bisschen außen vor, rebellisch vielleicht auch. Und meine Eltern haben keinen großen Wert auf Religion gelegt. Also ich habe den Begriff Islam zum ersten Mal von meiner Hauptschullehrerin gehört, weil ich etwas gemacht habe, was nicht gut war. Hat sie das mit meiner muslimischen Abstammung begründet. Aber
nämlich, was haben Sie gemacht?
Ach, ich habe einen Kinderstreich, was man so in der Schule macht. Ich habe der Biologielehrerin einen nassen Schwamm unter den Tisch gelegt, um zu sehen, was für eine Unterwäsche sie trägt. Und dann, weil alle feige waren, habe ich das gemacht. Und dann hat die Lehrerin meiner Mutter halbe Stunde lang erzählt, dass das im Islam vielleicht erlaubt sei, aber nicht in der Schule. Was hat das mit dem Islam zu tun, hat meine Mutter quasi durch meine Übersetzung gesagt. Also das sind so Dinge, so manchmal werden auch jugendtypische Dinge dann auch mit dem Islam erklärt. Was hat ein Kinderstreich mit Islam zu tun, vor allem wenn meine Mutter auch dann sagt, die beten nicht, wir haben nie gefastet, bei uns spielt die Religion überhaupt keine Rolle. Meine Eltern haben uns individuelle Werte und humanistische Werte mitgegeben, aber niemals Religion.
Lehrer auf der Schule haben Sie auch ausgelacht, als Sie von Ihren Bildungszielen gesprochen haben, unter anderem gesagt, Türken gehören gar nicht aufs Gymnasium?
Das ist auch natürlich ein Missverständnis gewesen zwischen mir und meiner Lehrerin. Als ich in der 6. war, konnte man noch in der 7. sogar noch auf die Realschule oder auf Gymnasium wechseln. Und die Lehrerin hat Anfang der 2. Hälfte so gesagt, wer in die Realschule könnte und wer aufs Gymnasium vielleicht unter Umständen könnte. Und mein Problem war, ich habe die Realschule und Gymnasium verwechselt und ich wollte nicht so arrogant sein und nicht sagen, ich möchte aufs Gymnasium, sondern ich wollte eigentlich auf eine schlechtere Schule. Ich habe Gymnasium mit Realschule verwechselt und dann habe ich gesagt, ich möchte nicht auf die Realschule, ich möchte aufs Gymnasium, ich bin ja nicht so gut. Und dann hat sie dann gelacht, weil ich habe gar nicht verstanden, dass ich dann die Schulen verwechselt habe, die Schulformen. Und dann hat sie in der Tat gesagt, Türken haben auf dem Gymnasium nichts zu suchen, das ist eine Schule für deutsche Elite. Anfang der 80er Jahre war das anscheinend so, dass die Lehrerin sehr empört war über meine Aussage, dass ich aufs Gymnasium möchte, vielleicht auch deshalb, weil meine Leistung ja nicht so stark war.
Kann man unterm Strich bei all diesen Anekdoten, die Sie erzählen oder diesen Erlebnissen, die Sie hatten als junger Mensch, festhalten, dass sich Ihre These jetzt als Erziehungswissenschaftler auch dahingehend bestätigt? In dem Fall haben Ihre Eltern durch ihre liberale Erziehung, dadurch, dass sie auch zwischen den Töchtern und den Söhnen keinen Unterschied gemacht haben, dazu beigetragen, dass sie ein ganz selbstverständlicher Teil dieser Gesellschaft werden konnten, während gleichzeitig die Bildungseinrichtungen dieser Gesellschaft genau das verhindern wollten?
Ich habe ja das auch genau am Ende des Buches auch hier anhand meiner Biografie und anhand des Verhaltens meiner Eltern das auch nochmals versucht darzustellen. Das sollte exemplarisch sein und nicht so rüberkommen, dass meine Eltern toll sind, sondern in erster Linie eher, dass meine Eltern auch sehr konservativ waren und dann eigentlich aufgrund der Migration keine andere Chancen hatten, Mädchen und Jungen gleich zu behandeln. Gleich im Sinne von, meine Mutter hatte 6 Kinder, 3 Jungs, 3 Mädchen und sie konnte sich einfach nicht erlauben, Jungs anders zu behandeln im Haushalt. Alle mussten helfen, jeder musste mit anpacken. Wenn das Mädchen ins Schwimmunterricht geht, geht der Junge auch oder umgekehrt. Wird niemandem was verboten, was für Jungs verboten war, war für auch Mädchen verboten oder umgekehrt. Ich glaube, meine Eltern haben das deshalb gemacht, weil sie der Meinung waren, dass sie sich das nicht erlauben können, zwischen den Kindern zu trennen. Also ich glaube, sie haben Wert darauf gelegt, nicht zwischen den Kindern zu trennen und zwischen den Geschlechtern vermutlich erst recht nicht. Und das kam uns zugute, auch wenn es in dem Moment einige Entscheidungen von meinen Eltern ich nicht gut fand. Das ist immer so, welches Kind findet eine Entscheidung der Eltern aus der Kindsicht gut, ganz wenige. Aber im Nachhinein als Erwachsener reflektierend denke ich, dass sie nicht bewusst diese Entscheidung getroffen haben, aber am Ende uns das gut getan hat.
In den SWR 2 Zeitgenossen spreche ich mit Ahmet Toprak, Professor für Erziehungswissenschaften an der Fachhochschule in Dortmund, der selbst eine bewegte Biografie hat, einen Bildungsaufstieg, wie man es so nennt, hinter sich hat. Jetzt gehört zu der Tatsache, Herr Toprak, dass es Bildungsverlierer gab und gibt, auch die Tatsache, dass man hierzulande politisch sehr lange darauf gesetzt hat, dass eben die sogenannten Gastarbeiter, wie ihre Eltern es waren, das Land auch nach ein paar Jahren wieder verlassen. Was sind denn für Sie die größten Integrationsversäumnisse in Deutschland?
Man muss dazu sagen, ich würde die Schuld nicht ganz der deutschen Gesellschaft zuschieben oder der deutschen Politik. Integrationsfehler gab es, aber zumindest am Anfang, so Ende 60er, Anfang 70er war es ja so, dass dieser Prozess, dass Gastarbeiter zurückkehren würden, war ja der Wunsch von beiden Seiten. Die Gastarbeiter von damals wollten auch ja gar nicht bleiben, die wollten auch ja gehen. Und das, weil es so eine unausgesprochene oder niedergeschriebene Vereinbarung zwischen zwei Parteien war, also Migranten oder Gastarbeiter auf der einen Seite und die deutsche Politik auf der anderen Seite, fand ich, dass es war so bis Anfang der 60er bis 70er Jahre war noch in Ordnung, aber ich glaube spätestens 73, als der Anwerbestopp gab, weil es gab einen Anwerbestopp der Gastarbeiter aus dem Jahre 73, spätestens da hätte man eigentlich wissen müssen, dass viele Gastarbeiter nicht gehen und da fingen die Versäumnisse an, finde ich, ab den 70er Jahren.
Also, wie haben die sich geäußert? Was hat man versäumt?
Zum Beispiel, was ich ganz tragisch fand, dass man noch in der Ära Kohl aus dem Jahre 1983 gab es noch Rückkehrprämien für Gastarbeiter, die in ihre Heimatländer zurückkehren, dass sie dann auch Rückkehrprämien bekommen in Höhe von 10.500 D-Mark pro Familie, damit die das Land verlassen. Da haben die allermeisten das abgelehnt und viele sagen, meine Güte, das war aber viel Geld, aber man muss auch bedenken, dass zum Beispiel, wenn man das Geld in Anspruch genommen hat, musste man auf seine Rentenansprüche verzichten und dann auch durfte man nicht mehr nach Deutschland kommen. Das waren so Dinge, die man hätte nicht machen müssen und das haben auch viele gar nicht angenommen, aber die Stimmung unter Migranten ist dadurch schlecht geworden. Das Gefühl, wir sind ja gar nicht hier gewollt oder gewünscht, die wollen uns loswerden und geben uns auch noch dafür Geld. Und das war eines der größten Fehler, diese Rückkehrprämien. Der zweite größte Fehler fand ich, dass diese türkischen, griechischen, italienischen Vorbereitungsklassen bis tief in die 80er Jahre gab. Das heißt, ich habe diese Klassen selber besucht, als ich im Jahre 80 nach Deutschland kam. Man wurde quasi in eine Reintegration in das Heimatland vorbereitet. Das heißt, man kommt nach Deutschland. Das Erste, was man erfährt, man wird auf die Rückkehr in die Heimat vorbereitet, statt für die deutsche Regelklasse vorbereitet zu werden. Das fand ich sehr befremdlich, weil als Erstes, was ich erfahre im Jahre 80, dass ich wieder vorbereitet werde, um in die Heimat zurückzukehren. Das sind so Dinge und diese ethnischen Vorbereitungsklassen gab es wirklich bis in Bayern, teilweise Mitte in die 90er Jahre. Und das sind so Dinge, die einem das Gefühl geben, das kann es ja wohl nicht sein. Und das hat natürlich auch bei der zweiten Generation, die diese Klassen besucht haben, große Bildungslücken hinterlassen, weil man viele Dinge auch nicht wusste. Ich habe zum Beispiel komplett Nazizeit und den Zweiten Weltkrieg verpasst, weil ich in einer türkischen Vorbereitungsklasse war. Und das habe ich erst mir angeeignet, als ich Student an der Deutschen Universität war. Und das sind so Dinge, die man natürlich dann berücksichtigen muss.
Heute, so klingt es zumindest, hat sich der Spieß genau umgedreht. Jetzt müssen Integrationswillige einen sogenannten Deutschtest in Bezug auf deutsche Kultur, Leitkultur ist da immer das Stichwort, machen. Oder ist das eine andere Seite der gleichen Medaille?
Man muss gar nicht drum herum reden. Wenn man natürlich einen deutschen Pass machen möchte oder wenn man in Deutschland ankommen möchte, muss man die rudimentäre Deutschkenntnisse drauf haben. Also ich glaube, ohne ausreichend Deutschkenntnisse müssen wir erst gar nicht über Integration reden. Aber ob dann eine Leitkultur gibt oder was ist überhaupt eine Leitkultur, das ist eine andere Debatte. Und ich weiß ganz genau, wenn man diese Integrationsteste, Integrationskurse macht, weiß man auch, dass manchmal dort Fragen sind, wo ich mich frage, wozu sind die gut? Ja, warum muss man welche Mittelgebirge oder die Hauptstädte der Länder etc. Das sind so ein paar Dinge, die kann man verbessern. Aber was mir zum Beispiel in solchen Trainings für neue Leute fehlt, sind so Werte und Normen. Wie funktioniert die Gesellschaft? Sowas könnte man auch in den Integrationskursen implementieren. Aber ich glaube, der Großteil, der nach Deutschland kommt, weiß mittlerweile auch ganz genau, ich muss die deutsche Sprache beherrschen. Es gibt ganz, ganz wenige Leute, die das nicht können, aber bei der ersten Generation, klar gibt es sehr viele, die nicht Deutsch können, aber bei denen ist auch der Zug abgefahren, bei denen braucht man das auch nicht, aber die Neuankömmlinge wollen auch Deutsch lernen und die wissen auch ganz genau, wenn ich in Deutschland arbeite und hier ankommen möchte, brauche ich auch die Deutschkenntnisse. Ich glaube, die muss man nicht mehr zwingen, das sind alte Zeiten.
Und wie erleben Sie es, wenn Sie heute noch mal Kind oder Junge wären, würde Ihnen die Integration leichter fallen? Haben sich die Bedingungen verbessert?
Ich sage auch immer, die Integration ist auch besser als ihr Ruf. Ich bin der Meinung, dass die Angebote mittlerweile sehr gut sind. Also zum Beispiel, was im Jahre 2005 implementiert wurde, dass man zum Beispiel, als wenn man neu ankommt, dass man Deutschkurse besucht, das hätte man nicht im Jahre 2005 implementieren müssen, sondern im Jahre 1965, also quasi 40 Jahre vorher. Also es gibt mittlerweile sehr gute Angebote, aber es gibt auch mittlerweile auch Nachfrage, muss man auch dazu sagen, weil als die ersten 2015, 2016 sehr viele Geflüchtete nach Deutschland kamen, gab es auch Wartezeiten für Deutschkurse. Also das heißt, es gab auch Nachfrage und es gibt auch gute Angebote, nicht nur auf der politischen Ebene, sondern auch auf der nicht politischen Ebene, Ehrenamtliche. Also das hätte ich mir auch in den 60ern und 70ern gewünscht. Da hätten wir vielleicht auch eine andere Debatte gehabt heute.
Und auf schulischer Ebene plädieren Sie ganz klar beispielsweise für ein Ganztagsmodell?
Einerseits halte ich überhaupt gar nichts von dieser Dreigliederung, das heißt aber nicht, dass Dreigliederung schlecht ist. Ich bin ein Verfechter der beruflichen Ausbildung, aber ich glaube, diese Trennung ist sehr früh. Ich frage mich, warum man nach der 4. Klasse trennen muss. Man kann auch gerne nach der 10. trennen. Die einen machen nach der 10. Klasse Abitur, die anderen machen eine Lehre. Also ich finde diese, und das kritisiert auch eben PISA, dass man sehr früh trennt in Deutschland und das ist auch mit ein Grund, warum auch in Deutschland Bildungsungleichheit gibt, eben wegen dieser Frühtrennung, weil ein Arztkind kommt natürlich in die Grundschule mit anderen Vorbedingungen als zum Beispiel ein Gastarbeiterkind, das ist mittlerweile auch sehr bekannt und das sind so Dinge, die dann dazu beitragen, dass eben in diesen 4 Jahren diese Ungleichheiten, womit die Kinder in die Schule kommen, in den 3-4 Jahren in der Grundschule eben nicht ausgeglichen werden und dementsprechend kommen die Akademikerkinder ins Gymnasium und die Nicht-Akademikerkinder auf die Haupt- oder auf die Realschule oder auf die Gesamtschule und das macht die Sache auch nicht besser und deshalb bin ich auch für A, für Ganztagsschulen, B, für späte Trennung der Kinder und dann natürlich individuelle Betreuung für Kinder, die stark sind. Die brauchen auch individuelle Förderung, aber auch für Kinder, die schwach sind. Weil man kann nicht sagen, ach ja, wir müssen nur die Schwachen fördern. Wenn man immer sich an die Schwache konzentriert, muss man auch an die Starken denken. Das heißt, individuelle Förderung bedeutet, ich muss alle fördern.
Jetzt machen viele Bildungsforscherinnen, Bildungsforscher aktuell darauf aufmerksam, dass die Ungleichheit im deutschen Bildungssystem noch dramatisch verschärft werden konnte und zwar aus einem Grund, der in dem Fall gar nichts mit der Schule zu tun hat, nämlich mit dem Coronavirus und der Tatsache, dass viele Kinder, viele Jugendliche weder in Kindergärten oder nur ganz eingeschränkt in die Schulen gehen können. Wie erleben Sie die Situation zurzeit? Ist das wirklich so ein Moment, der uns auf Jahre hin zurückwerfen wird?
Ob das auf Jahre sein wird, kann ich nicht einschätzen. Ich glaube, 2 Monate könnte man noch kompensieren. Problematisch wird es, wenn das noch länger dauert. Ich habe auch mittlerweile auch gemerkt, wie viele Familien überhaupt keinen WLAN-Anschluss haben oder Drucker haben, etc. etc. Das sind so Dinge, die dann jetzt auf die Oberfläche kommen, weil man denkt immer natürlich, jeder hat doch WLAN, jeder hat doch einen Drucker, jeder hat das und jenes, aber anscheinend ist es dann doch nicht so. Und das sind meistens natürlich auch die Menschen, die sowieso auch schlechte Startchancen haben, wenig Kapital haben, soziales und Finanzkapital, die sich sowas nicht leisten können. Das sind am Ende benachteiligte Milieus wie Migranten oder Menschen, die vielleicht wenig Geld haben, die vielleicht von Transferleistungen leben. Am Ende trifft es die wieder, auch hier Corona, und die natürlich werden zurückgeworfen. Ob sie dann den Anschluss komplett verlieren, kann ich nicht sagen, weil das kann man noch nicht feststellen, aber das wird natürlich Auswirkungen auf diese benachteiligten Milieus haben. Akademiker haben nun mal Eltern, die Homeoffice und Homeschooling gestalten können, und dann, wenn das nicht funktioniert, dann können sie auch noch Nachhilfe später holen und dann diese Defizite bereinigen lassen, aber das ist bei den natürlich benachteiligten Milieus, wird es ein Problem sein. Ich hoffe, dass es nicht so lange dauert.
Wie gestalten Sie das Homeschooling bei Ihrem Sohn als Vater?
Ja, die Lehrerin schickt alle Aufgaben per E-Mail und wir drucken das wochenweise aus und dann geht der Tag für Tag durch und wir besprechen erst die Hausaufgaben, was zu tun ist und was er kann. Er soll selbstständig das Ganze machen, er ist ja in der 5. Klasse, dann schaut er sich die Aufgaben an, wenn er unsicher ist, fragt er mich vorher und dann selbstständig machen und dann macht er das. Ich mache meine Vorlesungen, teilweise auch digital und live, und dann treffen wir uns wieder und dann schauen wir uns die Aufgaben an und dann ist, wenn Fehler sind, korrigieren wir, oder wenn er eine Sache nicht konnte, schauen wir uns das nochmal an und dann ist die Sache durch. Aber Französisch kann ich nicht. Der hat seit der 5. Klasse auch Französisch.
Und ertappen Sie sich als Erziehungswissenschaftler manchmal selbst dabei, dass Sie Ihren Sohn in gewisser Weise zum Beobachtungsobjekt Ihrer eigenen Forschung machen, dass Sie denken, interessant, wie er sich gerade entwickelt, was für Werte ihm wichtig sind, welche Rolle ich als Vater da möglicherweise bei gespielt habe?
Ehrlich gesagt, darüber mache ich mir überhaupt keine Gedanken, weil in dem Moment bin ich wirklich nur Vater. Also da sehe ich das nicht als ein Feld, wo man sich so ein bisschen im Beruf austoben soll. Das sehe ich überhaupt nicht so. Da bin ich nur Vater und da werde ich auch manchmal ungeduldig und sauer und manchmal denke ich auch, ehrlich gesagt, Väter und Mütter sollten wirklich nicht Lehrer oder Lehrerin sein, weil da hat man auch zum eigenen Kind anderen Zugang als zum Beispiel Lehrkräfte. Also ich bin mit meinen Studierenden viel geduldiger als zum Beispiel mit meinem eigenen Kind und ich glaube, das, denke ich, geht allen Eltern so, die dann auf einmal in Anführungszeichen Hilfslehrer sein müssen. Das kann auf Dauer nicht gut sein, aber ich bin froh, dass er einigermaßen selbstständig ist und dann erst gar nicht darauf ankommen lässt.
Sie nehmen aber, wenn ich es richtig weiß, sehr wohl Unterschiede wahr, also gerade in der Außenwahrnehmung. Es gibt beispielsweise eine Anekdote, die ich von Ihnen gelesen habe aus dem Urlaub, wo Ihnen aufgefallen ist, dass ja andere Leute auf Ihren Sohn blicken und sich gedacht haben, Mensch, der Ahmet Toprak, der erzieht seinen Sohn eigentlich wie ein Mädchen.
Ja, das war in der Türkei so, dass bestimmte Verhaltensweisen ja einem Mädchen zugeschrieben werden und er verhält sich dann auch zurückhaltend, schreit nicht in der Öffentlichkeit, ist einigermaßen höflich, wenn man seine Großmutter fragt, stimmt das gar nicht mit der Höflichkeit, aber das ist eine andere Wahrnehmung. Aber das ist anscheinend eine Verhaltensweise, die in der Türkei den Mädchen zugeschrieben wird. Und ich finde, das ist vollkommen normal, wie er sich verhält. Wir versuchen ihm Werte und Normen zu vermitteln, die wir wichtig finden. Man muss sich entschuldigen, wenn man einen Fehler gemacht hat. Man muss dann Dank und Bitte sagen, wenn man Dinge bekommen hat oder nicht bekommen hat. Und das sind so Sachen, die man dann lernt. Und das kommt anscheinend so, dass das Mädchenattribute sind. Und darüber rege ich mich auf. Es gibt keine Mädchen- und Jungenattribute, sondern es gibt universelle Werte und Normen.
Jetzt neige ich gerade dazu, ein bisschen psychoanalytisch zu werden. Sie können das mitmachen oder auch nicht. Mich würde interessieren, ich habe mich nämlich gefragt, ob möglicherweise auch der Erfolg, eines solchen Politikertypus, wie ihn beispielsweise der türkische Präsident Erdogan verkörpert, also dieser strenge, etwas aufpolternde Machertyp, der sich auch über Regeln hinwegsetzt, der da ganz offensichtlich bei sehr vielen Wählerinnen und Wählern eine Sehnsucht auch bedient, eben nach einer starken Vaterfigur, kann man das so sagen? Also der Vater an der Spitze eines Staates entspricht dem idealen Vaterbild in der Familie?
Sie haben mit Ihrer Analyse recht. Er macht diese Vaterfigur. Er möchte eigentlich was anderes aufzeigen. Er möchte sagen, wir Türken sind nicht so klein. Ihr habt euch lange uns klein gehalten. Wir sind ein Erfolgsmodell und erfolgreiche Türkei. Und wir müssen weder NATO noch EU sind wir was schuldig. Also da macht das auf Großmacht. Ob man das auf die Familie und Familienoberhaupt übertragen kann, ich glaube, dass Sie haben ja gesagt, mal sehen, ob Sie das Spiel mitspielen. Da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob man das übertragen kann, aber es ist wirklich immer noch so, in konservativen, türkeistimmigen Milieus ist immer noch so, dass bestimmte Verhaltensweisen auch wirklich dem Jungen zugeschrieben werden. Ich habe ja auch Freunde in der Türkei, einige haben sich auch dann scheiden lassen und dann eine Frau, die geschieden ist und alleine lebt, ist mehr oder weniger schutzlos. Ja, du brauchst doch einen Mann und ohne einen Mann kannst du doch nicht leben. Also diese Attribute gibt es auch noch wirklich noch in Akademikerkreisen der Türkei. Eine Frau soll auch dann an Seite von einem Mann sein und ohne einen Mann geht das doch gar nicht. Und das ist in der Tat immer noch sehr stark. Also ohne einen Mann kann man auch quasi nicht sein oder das eigene Leben weiterleben. Und diese Einstellung ist in der Türkei auch immer noch tief in Akademikerkreisen vorbehalten. Wenn eine Frau sich trennt, dann versucht man für diese Frau mit allen Mitteln dann noch einen Mann zu finden. Nicht der Liebe wegen, sondern dass jemand da ist, der auch noch versorgt. Und das ist genau noch, was Sie anfangs gefragt haben, Herr Toprak, sind die Rollen ja nicht ähnlich? Ja, aber das ist nochmal die Markierung, das ist noch stärker. Eine Frau in der Gesellschaft wird erst wieder hoch anerkannt, wenn sie auch verheiratet ist und einen Mann dabei hat. Und das ist wirklich auch immer noch in Bildungseliten immer noch teilweise so.
Umgekehrt, und dann hören wir aber mit dieser Form von Gesellschaftsanalyse wirklich auf. Was heißt das denn in Ihren Augen für die deutsche Gesellschaft, dass Mutti regiert?
Ich dachte, das hat uns gut getan und ich finde den Begriff Mutti auch nicht gut. Das ist unsere Kanzlerin. Ich habe noch nicht CDU gewählt. Ich werde auch niemals CDU wählen, aber ich finde, dass eine gute Kanzlerin ist. Und ob sie dann am Ende dazu beigetragen hat, dass die Geschlechterrollen sich angenähert haben, viele Analytiker sagen nein, einige sagen ja. Und jetzt gibt es auch Analysen in der Corona-Krise. Am Ende sind wir doch alle patriarchatisch veranlagt, weil wenn es dann um die Krise geht, machen die Frauen die fürsorgliche Rolle und die Männer die anderen Dinge. Ob wir so weit sind, dass wir sagen, Männer und Frauen sind gleich, ich sage nein.
Jutta Almdinger, Professorin vom Wissenschaftszentrum in Berlin, hat ja gesagt, die Corona-Krise würde Deutschland in Sachen Gleichberechtigung um 3 Jahrzehnte, also um 30 Jahre zurückwerfen.
Ich bin der Meinung, dass diese Analyse mehr als richtig ist, aber ich bin ein anderer Meinung als meine Kollegin. Wir waren gar nicht viel weiter, nur pseudomäßig waren wir weiter. Wir waren auf dem Narrativ weiter, aber auf der Handlungsebene waren wir überhaupt nicht weiter. Spätestens hat die Gleichberechtigung aufgehört, wenn ein Paar das Kind auf die Welt kam, da hat die Gleichberechtigung aufgehört und dann die Frau musste immer kürzer treten, Teilzeittätigkeit, meistens macht die Frau Elternzeit etc. Also diese vermeintliche Gleichberechtigung, was Frau Almendinger meint, dass uns das 3 Jahrzehnte zurückwirft, war aus meiner Sicht nie so weit, wie man das dachte.
Ich würde gerne Richtung Ende unseres Gesprächs, Herr Toprak, nochmal auf den Anfang zurückkommen. Sie haben von Ihrem Damenfahrrad erzählt und davon, dass da jemand mal die Bremsen ausgekoppelt hatte. Ist das ein bewusster Anschlag, möglicherweise auch ein rechtsgerichteter Akt gegen Sie gewesen? Können Sie das sagen?
Nein, ich glaube, das würde ich so weit nicht gehen. Also ich denke immer an das Gute in den Menschen. Ich glaube, wir wohnen direkt am Stadion und ich glaube, ein Besoffener hat sich dabei einen Spaß gemacht und hat einfach, glaube ich, willkürlich einfach Fahrradbremsen abgekoppelt. Also
Sie sind sozusagen immer eher für die nettere Deutung.
Ja, aber es gibt solche und solche. Zum Beispiel vor 2 Jahren auf der FH-Party hat ein Kollege aus dem Fachbereich irgendwie Elektrotechnik, Maschinenbau, hat mich dann auf der Tanzfläche beschimpft und beleidigt und hat gesagt, scheiß Toprak etc. Sowas gibt's auch. Und das war bewusst, aber das andere ist in der Tat, würde ich mal sagen, ein reiner Zufall, weil das war wirklich in einer Gegend, wo wir nicht einen, das war so in der Altstadt in Dortmund, also das glaube ich nicht, dass jemand wusste, dass ich dort wohne. Ich glaube, da wurden mehrere Fahrräder vermutlich präpariert. Ich glaube, da hat sich ein Besoffener daraus Spaß gemacht. So in diese Richtung würde ich deuten, aber es war gefährlich. Ich bin abgesprungen.
Jetzt ist gerade Dortmund ja auch trotzdem bekannt für eine leider sehr aktive Nazi-Szene. Wie erleben Sie das dann persönlich? Hat auch mit dem Erfolg der AfD und dem veränderten politischen Ton in der letzten Zeit, haben solche Anfeindungen zugenommen? Sind die möglicherweise konstant gleich geblieben oder eher weniger geworden?
Also ich persönlich habe wenig erlebt. Das, was ich natürlich mache, dass ich zum Beispiel nachts oder abends bestimmte Stadtteile nicht aufsuche, wie zum Beispiel Dorsfeld, wo sie sehr aktiv sind, da fahre ich dann nicht hin oder fahre zumindest nicht mit dem Fahrrad hin oder zumindest nicht zu Fuß. Also man kann auch vorsichtig sein. Aber ansonsten, natürlich sind sie auf der politischen Ebene aktiv. Der Sohn eines aktiven Neonazis war in der Klasse von meinem Sohn in der Grundschule. Da habe ich zu ihm gesagt, wenn dieser Junge dich einlädt, du darfst, also da haben wir ihm auch das erklärt, warum wir das so sagen, dass wir gesagt haben, du darfst mit dem Jungen im Schulhof spielen, aber sobald Einladungen ausgesprochen werden, weder von seiner Seite noch von unserer Seite, wird es keine Einladung geben. Privat nein, im Schulhof kannst du gerne mit dem Spielen. Also man muss auch natürlich den Kindern auch die Wahrheit sagen, sowas machen wir nie, aber bei diesem einen Fall war es nötig, dass wir unserem Kind sagen mussten, warum wir das nicht möchten, diesen Kontakt.
Jetzt haben wir ganz am Anfang auch über Ihre etwas provokanten Buchtitel gesprochen. Gerade muslimisch männlich desintegriert ist auch vielen aufgestoßen. Ihnen wurde da Populismus oder sogar Rassismus vorgeworfen. Bekommen Sie denn auch in dem Fall dann ungewollten Applaus aus der rechten Ecke?
Nein, gibt es nicht. Wissen Sie warum? Ich denke, wenn man das Buch von Seite 1 bis 240 liest, sieht man eigentlich, dass ich eher links denke oder links bin und dass ich eigentlich genau dieses Feld nicht den Populisten überlassen möchte. Und meine Erfahrung sagt auch, diejenigen, die kritisiert haben, haben das Buch nicht gelesen und diejenigen, die das Buch gelesen haben, haben auch gesagt, sie haben recht.
Was wären denn Maßnahmen Ihrerseits? Wie muss man vorgehen? Auf wen muss man zugehen, damit ja dann doch irgendwie ein Sinneswandel stattfinden kann, damit auch diese Jungs irgendwie, vielleicht müssen sie nicht gleich Bildungsgewinner werden, aber zumindest auch eine reelle Chance darauf haben, normaler Teil dieser Gesellschaft zu werden?
Vielen jungen Männern sind diese freiheitlichen Werte als Bedrohung. Das ist so meine Erfahrung, die ich mit den Jugendlichen mache und jungen Menschen machen. Also viele denken, wenn Gleichberechtigung ist gleich auch dann, ich muss auf meine Privilegien verzichten. Eigentlich ist es genau das Gegenteil. Freiheit schützt uns. Und ich glaube, das muss den Jugendlichen bewusst werden. Ich sehe auch dort einen gewissen Wandel. Und ich habe auch in dem Buch zum Schluss gesagt, wir sind weit weg aus den Verhältnissen in Paris, die dann dort sind, aber
also in den Banlieues oder auch genau, in den Vororten von Brüssel.
Mhm. Wir sind weit weg davon, aber wenn wir diese Zielgruppe nicht erreichen, dann kann es in diese Richtung gehen. Ich wurde nicht Schwarzmann, sondern ich habe gesagt, es ist im Moment gut, aber wenn die Stimmung kippt, dann wird es nicht gut sein. Und deshalb muss man nochmal diese jungen Männer das Gefühl geben, sie gehören dazu, ihr seid uns nicht egal und eigentlich geht es eher um ein bisschen mehr Psychologie und wenn sie sich zurückgedrängt fühlen, dann kann das auch dann zu Eskalationen führen. Eigentlich muss man neben den Kriterien, die man sowieso kennt, muss man auch eigentlich psychologisch den Jungen das Gefühl geben, dass sie dazugehören. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, die Anerkennung, dass sie auch gut sind.
Sie gehen dabei, um es mal so flapsig zu formulieren, aber wenig zimperlich vor. Also Sie sind, wenn ich es richtig gelesen habe, Anhänger der sogenannten konfrontativen Pädagogik.
Konfrontative Pädagogik ist in der Pädagogik ein anerkannter Ansatz im Sinne von, ich lasse den nicht alles durchgehen, weil du mir wichtig bist, musst du funktionieren und du kannst nicht die Schuld auf die anderen schieben, du musst für dein Verhalten selbstverantwortlich sein und damit wird konfrontiert und das mögen die Kinder und Jugendliche, die sagen sogar, endlich sagt mir jemand, was Sache ist. Ich glaube, der Titel klingt erstmal so provokativ, aber im Prinzip geht es dabei, jemanden mit seinen Fehlverhalten zu konfrontieren, dass man ihm wichtig ist und dass man das Gefühl vermittelt, ich sage dir deshalb, damit es dir gut geht. Nicht wischiwaschi, sondern du musst das und jenes erledigen, sonst wird das hier nichts. Und ich habe jahrelang konfrontativ mit Jugendlichen gearbeitet, die mögen das, weil das ganz klare Grenzen setzt und sagt, was gut und was weniger gut ist. Und die guten Sachen sind in Ordnung. Die weniger guten Sachen wollen wir verbessern, gemeinsam. Und das funktioniert eigentlich ganz gut.
Was war Ihr persönliches Aha-Erlebnis mit der Konfrontation?
Das ist eine kleine Anekdote. Ich habe im Jahre 2017 eine E-Mail bekommen von einem Jugendlichen, der nannte sich Attila, hat gesagt, ich habe bei Ihnen im Jahre 2002 Anti-Gewalt-Training durchgemacht. Sie haben mein Leben gerettet. Danke, dass Sie mit mir so gearbeitet haben, wie Sie gearbeitet haben. Das war nach 15 Jahren schon bemerkenswert, dass er mich noch kannte. Und das fand ich schon bemerkenswert.